NDR Info. Echo des Tages.
Nicht mal 5 Monate war die französische Regierung im Amt. Heute hat der Premierminister aufgegeben. Ein Streit über die Wirtschaftspolitik war nicht mehr unter der Decke zu halten. Jetzt leistet sich das Land mitten in der Wirtschaftskrise auch noch eine Regierungskrise. Wie reformfähig ist Frankreich? Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Kampf gegen Terrormilizen. Das Assad-Regime bietet dem Westen eine Zusammenarbeit an. Krise in der Ukraine. Russland will einen weiteren Hilfskonvoi schicken. Kritik an PKW-Maut. Die Union streitet offen über Dobrindts Pläne. Studie zur Einkommensverteilung, das West-Ost-Gefälle wird flacher und Trauerfeier für Michael Brown. Der schwarze Teenager wird heute in St. Louis beigesetzt. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Paris. Frankreichs Regierung kann bisher kaum mit Erfolgen glänzen. Premierminister Valls ist es nicht gelungen, die Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Mit über 10% ist die Quote etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Und seit Monaten wird im sozialistischen Lager höchst kontrovers darüber debattiert, wie die Wirtschaftskrise überwunden werden kann. Als jetzt noch der Wirtschaftsminister einen Streit über die Sparpolitik offen eskalieren ließ, war wohl das Maß voll. Der Premierminister reichte den Rücktritt ein. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Mit diesem Paukenschlag hätte selbst das Enfant terrible der Regierung nicht gerechnet. Im Frühjahr erst hatte der damalige Industrieminister Arnaud Montebourg auch das Wirtschaftsressort zugesprochen bekommen. Doch offenbar wich er am Ende doch zu sehr von der Linie des Präsidenten und seines Premierministers ab. Am Wochenende hatte sich Montebourg zusammen mit Bildungsminister Armand klar gegen den Wirtschaftskurs von Hollande und Valls gestellt. Das sture Festklammern an der Reduzierung des Haushaltsdefizits ist ein Fehler, der tödlich sein könnte. Man muss intelligent genug sein, um davon abzuweichen. Auch einen Seitenhieb gegen Deutschland und dessen Sparpolitik ließ Montebourg nicht aus. Für Premierminister Valls brachten die Äußerungen das Fass zum Überlaufen. Er reichte am Morgen bei Präsident Hollande den Rücktritt der gesamten Regierung ein. Der nahm an und beauftragte Valls damit, bis morgen eine neue Regierung zu bilden. Seit dem Mittag trifft Valls nun alle bisherigen Minister seines Kabinetts zu Einzelgesprächen. Der Staatspräsident selbst war nach der folgenreichen Entscheidung am Morgen erst einmal in anderen Dingen unterwegs, auf der bretonischen Insel Sein. Hier wurde die Résistance gefeiert, die heute vor 70 Jahren Paris von den Nazis befreit hat. Bei seiner Lobrede an die Widerstandskämpfer keine Spur einer Erklärung der aktuellen politischen Ereignisse in Paris. Hollande begnügte sich mit einer Andeutung.
En juin 1940.
Im Juni 1940 haben sie nicht berechnend gehandelt. Sie haben nicht versucht herauszufinden, wer am Ende gewinnen wird. Sie haben nicht auf die Unglückspropheten gehört, die Pessimisten, die Fatalisten, die Defätisten. Sie haben allein auf ihren Mut gehört und hatten Vertrauen in die Zukunft, in Frankreich und in den, der in ihrem Namen sprach, General de Gaulle.
Leur confiance dans l'avenir, leur confiance dans la France et dans celui qui parlait en son nom. Le général de Gaulle.
Der hatte nach der Befreiung Frankreichs die große Mehrheit des Volkes hinter sich. Ganz anders als zur Zeit der umfrageschwache Präsident Hollande. Noch nicht einmal innerhalb seiner eigenen Partei habe er noch eine Mehrheit, stänkert der UMP-Abgeordnete und ehemalige Minister Bruno Le Maire.
On a aujourd'hui une cohabitation entre deux gauches.
Wir haben heute eine Kohabitation von zwei Linken, die zwei verschiedene politische Optionen darstellen, zwei total unterschiedliche Kurse für das Land. Und François Hollande ist unfähig gewesen, sich für eine Richtung zu entscheiden, bei der er die Mehrheit hinter sich gehabt hätte. Hollande hatte erst im Frühjahr nach der Schlappe seiner Sozialisten bei den Kommunalwahlen das Kabinett umgebildet und den für seinen rechten Kurs bekannten Manuel Valls zum Premierminister auserkoren. Wen der nun neu an den Kabinettstisch berufen wird und wer bleiben darf, will Valls bis morgen bekannt geben. Schon jetzt ist klar, neben Arnaud Montebourg wird auch die bisherige Kulturministerin Aurélie Filippetti nicht mehr mit am Regierungstisch sitzen.
Aus Paris berichtete Kerstin Gallmeier. Mitten in der Wirtschaftskrise steckt Frankreich nun in der Regierungskrise. Wie reformfähig ist das Land und was kann der angeschlagene Präsident Hollande noch erreichen? Der Kommentar dazu von Andreas Teska.
Wenn eine Fußballmannschaft zur Halbzeit mit 0:3 hinten liegt, hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie begnügt sich in der zweiten Hälfte mit Schadensbegrenzung, um die Niederlage in Grenzen zu halten, oder sie krempelt die Ärmel auf und versucht mit aller Kraft, das Spiel doch noch zu drehen. Der Trainer der Equipe Tricolore hat sich jetzt für die zweite Variante entschieden. François Hollande setzt alles auf eine Karte. Er schöpft sein Auswechselkontingent aus und schickt sein letztes Aufgebot aufs Feld. Die Devise: lieber untergehen mit fliegenden Fahnen, als lethargisch auf den Schlusspfiff warten. Die erste Hälfte seiner Regierungszeit ist praktisch um, der Zwischenstand bekannt. Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhe, Wirtschaftswachstum null, Schulden außer Kontrolle, Umfragewerte im Keller. François Hollande steht mit dem Rücken zur Wand. Der Mann hat absolut nichts mehr zu verlieren. Frankreich hat jahrzehntelang überfällige Reformen vertagt und verschleppt, ganz egal wer regierte. Während die Nachbarländer unter dem Druck der Globalisierung ihr Wirtschafts- und Sozialmodell an die Realität grenzenloser Konkurrenz angepasst haben, meinten die Franzosen, sich abkoppeln zu können von dieser Entwicklung. Und wenn die Probleme dann so groß wurden, dass sie nicht mehr zu leugnen waren, wurden die Ursachen kurzerhand außerhalb der eigenen Grenzen gesucht. Schuld haben immer die anderen, die Europäische Zentralbank, die Europäische Union und natürlich Deutschland mit seiner angeblich fanatischen Sparpolitik. Der prominenteste Verfechter dieser Denkschule ist der bisherige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg. Der selbstherrliche Anführer des linken Parteiflügels ist ebenso erfolglos wie unkontrollierbar. Am Wochenende hat er wieder mal aufs eigene Tor geschossen, und zwar mit Absicht. Dass der Trainer ihn deswegen vom Platz holt, hätte er nie für möglich gehalten. François Hollande aber entspricht längst nicht mehr dem Bild, das immer noch von ihm gezeichnet wird, gerade auch in Deutschland. Er sucht nicht länger die Synthese, vermittelt nicht mehr mit unendlicher Geduld, um es allen recht zu machen. Er spürt, dass ihm die Zeit davonläuft. Deshalb zieht er das Reformtempo an. Er braucht schnell zählbare Erfolge, sonst folgt 2017 der Abpfiff. Hollande aber will in die Verlängerung, in die zweite Amtszeit. Wer dabei im Weg steht, muss das Trikot der Nationalmannschaft ausziehen. Die Rückennummer von Arnaud Montebourg wird neu vergeben. Nochmal wechseln kann Hollande nicht. Bei der nächsten Krise wäre der Trainer selbst fällig.
Andreas Teska kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Kann die Logik des kleineren Übels alte Feinde zu neuen Verbündeten machen? Das Assad-Regime in Syrien hat heute dem Westen ein Angebot gemacht, das offenbar dieses Argument bemüht. Im Kampf gegen die Terrortruppe Islamischer Staat sei man zur Zusammenarbeit bereit, so der Außenminister in Bagdad, und zwar auch mit den USA und mit Großbritannien. Im Hintergrund steht dabei offenbar der Vormarsch der Islamisten, der auch in Syrien kaum zu stoppen ist. Nach heftigen Gefechten konnte die Terrormiliz gestern einen strategisch wichtigen Militärflughafen erobern. Martin Zagatta berichtet.
Die Islamisten haben schwere Verluste erlitten. Fast 350 ihrer Kämpfer sollen bei dem Angriff getötet worden sein. Aber mit der Erstürmung des Militärflughafens von Tabqa ist es ihnen offenbar gelungen, die syrische Armee von ihrem letzten Stützpunkt in der Provinz Raqqa zu vertreiben. Die Scharia-Milizen feierten ihren Erfolg mit Hubkonzerten und ließen in Moscheen verkünden, dass sie die Soldaten von Präsident Assad in die Flucht geschlagen hätten. Damit beherrscht die Terrororganisation Islamischer Staat nun nahezu den gesamten Nordosten Syriens. Ob ihr bei dem Angriff auch Kampfflugzeuge und Helikopter in die Hände gefallen sind, ist unklar. Die syrische Armee, die angeblich hunderte Soldaten verloren hat bei den Gefechten, spricht von einem taktischen Rückzug. Das Regime in Damaskus fordert nun, ähnlich wie im Irak, koordinierte Angriffe auf die Dschihadisten. Syrien sei zu einer Zusammenarbeit mit den USA und Großbritannien bereit im Kampf gegen die Terroristen, aber Luftangriffe auf syrischem Gebiet müssten mit der Regierung in Damaskus abgesprochen werden, so der syrische Außenminister Mualem. Eine Offensive haben die Islamisten derweil auch im Irak wieder gestartet. Der Versuch, die Erdölraffinerie von Baiji nordwestlich von Bagdad unter ihre Kontrolle zu bringen, soll allerdings fehlgeschlagen sein. Der irakischen Armee ist es offenbar mit ihren Kampfflugzeugen gelungen, den Angriff auf die größte Raffinerie des Landes zurückzuschlagen. Dabei, so ein Militärsprecher, habe man 30 Extremisten getötet. Kurdische Peschmerga-Truppen sollen 3 Dörfer zurückerobert haben. Große Sorgen bereiten Iraks designiertem Ministerpräsidenten Abadi allerdings Selbstmordanschläge, die das Land wieder destabilisieren könnten. Alle Milizen und Stämme sollten sich einer gemeinsamen Regierung unterordnen, forderte Abadi heute, nachdem sich die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten noch einmal verschärft haben. Anlass war ein Überfall auf eine Moschee nordöstlich von Bagdad, bei dem mehr als 70 Sunniten erschossen wurden. Sunnitische Abgeordnete haben daraufhin die Koalitionsverhandlungen abgebrochen. Damit ist die Bildung einer Regierung gefährdet, an der sich alle Volksgruppen beteiligen sollten und die dann den Terroristen die Stirn bieten könnte. Offenbar bei Racheakten ist es am Wochenende zu einer ganzen Reihe von Attentaten gekommen und auch heute wieder. Bei neuerlichen Selbstmordanschlägen in Bagdad und in Karbala, der heiligen Stadt der Schiiten, sind heute, so heißt es, wieder Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Irak droht wieder einmal in Gewalt zu versinken.
Wie grausam die Terrormiliz Islamischer Staat vorgeht, ist im Westen nicht zuletzt durch das Video deutlich geworden, dass die Enthauptung des amerikanischen Journalisten James Foley zeigt. Doch möglicherweise kann der Mörder identifiziert werden, und zwar über seine Stimme. Britische Experten sind ihm auf der Spur. Nach Geheimdienstinformationen soll es sich um einen jungen Mann aus London handeln. Von dort Stefanie Pieper.
Handelt es sich bei dem Mann im Video um einen 23-jährigen Hip-Hop-Künstler aus dem gut situierten Stadtteil Maida Vale im Westen Londons? Er soll, zumindest Zeitungsberichten zufolge, der Hauptverdächtige sein. Sein Vorname Abdelmajid, alias DJ El Ginny. Über Twitter soll er bereits vor Monaten ein Foto verbreitet haben, das ihn mit dem abgetrennten Kopf eines Menschen zeigt. Bislang haben offizielle Stellen all diese Informationen weder bestätigt noch dementiert. Im US-Fernsehen sagte der britische Botschafter Peter Westmacott gestern lediglich: Ich denke, wir sind dicht dran, ihn zu identifizieren. Das ist das, was ich aus Großbritannien höre, auch wenn ich noch nicht genau sagen kann, wer es ist. Aber es sitzen Experten für Stimmenanalyse dran. Wir sollten also bald wissen, wer dieser Mann ist. Die Familie des angeblich Verdächtigen, so die Sunday Times, soll aus Ägypten stammen. Sein Vater muss sich demnach in den USA vor Gericht verantworten. Der Vorwurf, Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida und Verwicklung in die Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania im Jahr 1998. Frühere Geiseln der Terrormilizen des Islamischen Staates, kurz IS, wollen den schwarz maskierten Mann im Foley-Video an seiner Stimme erkannt haben und bezeichnen ihn als Jihadi John. Sie haben ihn und seine Mitkämpfer Paul und Ringo die Beatles genannt. Britischen Medienberichten zufolge hat dieser John London bereits im vergangenen Jahr verlassen, um in Syrien zu kämpfen. Schätzungen zufolge haben sich mehr als 500 britische Muslime dort und im Irak den militanten Islamisten angeschlossen, sagt Shiraz Mayer vom Londoner King's College, ein Kenner der Szene. Nicht alle gehen als überzeugte Dschihadisten nach Syrien oder in den Irak. Manche reisen zunächst sogar aus rein humanitären Gründen dorthin. Aber je länger sie dort sind, desto härter und brutaler werden sie. Zu wenig Prävention und zu wenig Intervention kontra Extremismus. Diese Kritik muss sich die konservativ-liberale Regierung von David Cameron jetzt anhören. Sein parteiinterner Rivale, Londons Bürgermeister Boris Johnson, empfiehlt heute im Daily Telegraph gewohnt provokativ, wer aus Syrien und dem Irak nach Großbritannien zurückkehrt, sollte so lange als schuldig gelten, ehe seine Unschuld bewiesen ist.
Der Vormarsch der Terrormiliz in Syrien und im Irak ist bisher offenbar kaum zu stoppen. Die Bundesregierung will deshalb Waffen liefern an die Kurden im Nordirak, wobei die endgültige Entscheidung darüber wohl doch nicht schon bei der Kabinettssitzung am Mittwoch fallen soll. Während das Thema Waffenlieferungen auch innerhalb der Parteien stark umstritten ist, gibt es größere Einigkeit über eine andere Möglichkeit, wie Deutschland helfen kann, indem es nämlich Flüchtlinge aus den Krisengebieten aufnimmt. Mehr als bisher fordern einige Politiker, aber der Innenminister spricht schon von einer Obergrenze. Aus Berlin, Jörg Brandscheid.
Schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen sind im Irak vor den Terroristen des sogenannten Islamischen Staates auf der Flucht. Allein in der kurdischen Stadt Erbil halten sich derzeit etwa 300.000 Flüchtlinge auf. Die Menschen sind verzweifelt, sagt Volker Kauder. Der Chef der Unionsbundestagsfraktion hat sich in Erbil ein Bild von der Situation gemacht. Ab heute würden die Hilfsgüter aus Deutschland verteilt. Neben der Vororthilfe stellt sich jedoch auch die Frage, wie viele Flüchtlinge Deutschland bereit ist aufzunehmen. Im Raum steht die Zusage, 10.000 Asylbewerber aufzunehmen. Dass es mehr werden sollen, dafür spricht sich Kauder im ARD-Morgenmagazin aus.
Wir haben schon sehr viele aufgenommen und ich bin der Meinung, dass wir noch einmal eine Zusage machen müssen, zusätzlich Flüchtlinge aufzunehmen. Die Menschen hier in Erbil sind sehr gut informiert und sie sagen, es müssten nicht nur deutsche, sondern auch andere europäische Staaten, Frankreich, England, auch bereit sein, zusätzlich Menschen aufzunehmen.
Ähnlich sieht es auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Nicht nur Deutschland, alle 28 Staaten der Europäischen Union müssten entsprechend ihrer Bevölkerungszahl und ihrer Wirtschaftskraft Flüchtlinge aufnehmen. Die Europäische Union laufe Gefahr, humanitär zu versagen, so Müller gegenüber der Augsburger Allgemeinen. In der Vergangenheit hatte der Entwicklungsminister sich stets skeptisch gegenüber Waffenlieferungen an die irakischen Kurden gezeigt. Inzwischen verteidigt er sie als absolute Ausnahme zur Verhinderung eines Völkermordes. In die andere Richtung hat sich Linken-Fraktionschef Gregor Gysi gedreht, der die Waffenlieferungen zunächst befürwortet hatte und inzwischen rundweg ablehnt. Aber auch er fordert, mehr für die Flüchtlinge zu tun im Irak und in Europa.
Ganz Europa muss bereit sein, die Flüchtlinge aufzunehmen, und zwar in wesentlich größerer Zahl. Und wenn wir das machten, dann entspricht das unserer politischen und unserer historischen Rolle.
Auch die Grünen fordern, dass Deutschland deutlich mehr Flüchtlinge aufnimmt. Doch die neue Asyldebatte hatte am Wochenende bereits Innenminister Thomas de Maizière, CDU, per Zeitungsinterview eröffnet. Er wirbt für seinen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Asylrechts für Menschen aus den westlichen Balkanstaaten, die er im Gegensatz zu den Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak nicht für asylbedürftig hält. Er, so de Maizière, halte die Debatte über die Frage, wie viele Flüchtlinge Deutschland auch als reiches Land aufnehmen könne, für notwendig.
Der Krieg im Irak lenkt in Deutschland den Blick auch wieder auf die Rolle der Bundeswehr. Unter anderem mit der Frage, inwieweit die Bundeswehr in akuten Krisensituationen helfen und eingreifen kann. Da passt allerdings eine Meldung des Spiegel schlecht ins Bild. Die Luftwaffe sei nur bedingt einsatzbereit, will das Nachrichtenmagazin erfahren haben. Ob Eurofighter, Transall oder Transporthubschrauber. Etliche Maschinen sind angeblich nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Aus Berlin, Christoph Prössel.
Frank-Walter Steinmeier empfing im Außenministerium die Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen zum regelmäßig stattfindenden Treffen. Die mehrtägige Konferenz steht unter dem Titel Außenpolitik weiterdenken.
Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir außenpolitisch erwachsen geworden sind. Und dieser Zustand bringt eben Verantwortung mit sich.
Es ist die Debatte um die Möglichkeiten der Diplomatie vor dem Hintergrund der Krisen im Irak, im Nahen Osten und in der Ukraine. Es ist aber auch die Debatte um Waffenlieferungen für die Kurden und die grundsätzliche Frage, ob Deutschland sich militärisch engagieren sollte. Während die Diplomaten also Wege aus den Krisen suchen, wird im Verteidigungsministerium ein ganz anderes Problem deutlich. Selbst wenn Deutschland sich international militärisch engagieren wollte, könnte dies unmöglich sein. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet aus einem vertraulichen Dokument der Bundeswehr. Darin heißt es, von den 109 Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter seien nur 8 einsatzbereit. Ähnliches Bild beim Transporthubschrauber NH90. Im Bestand sind 33 Maschinen, voll einsatzbereit seien nur 5. Der Sprecher von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, Jens Flussdorf.
Ich weiß nicht genau, wie man dort zur Definition von Einsatzfähigkeit kommt. In der Presseberichterstattung bitte aber hier um Verständnis, dass ich nicht hier Bewertungen zu einzelnen Waffensystemen vornehmen werde.
Und Flussdorf ergänzte noch, die Bundeswehr sei für den Normalfall gut gerüstet. Mehr Geld, zum Beispiel für die Ausrüstung, braucht die Bundeswehr gar nicht. Diesen Standpunkt vertritt von der Leyen schon seit Monaten und hält sich damit an die Vorgabe der Kanzlerin und des Finanzministers, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dass gerade jetzt ein internes Papier nach draußen gelangt, in dem die Defizite so massiv bebildert werden, könnte auf einen Konflikt im Ministerium deuten. Während offen die Möglichkeit neuer Einsätze debattiert wird, wollen Heer, Luftwaffe und Marine dafür auch ausgerüstet sein. Eine neue Staatssekretärin soll die Beschaffung nun verbessern. Sie lässt gerade eine Bestandsaufnahme anfertigen.
Die Pkw-Maut auf allen deutschen Straßen. Für Verkehrsminister Dobrindt könnte sich dieser Plan noch zu einem Albtraum entwickeln. Nicht nur, dass die Opposition Sturm läuft gegen das Projekt und der Partner SPD nur aus Gründen der Koalitionsdisziplin noch bei der Stange bleibt. Jetzt macht auch die eigene Partei mobil gegen die Pkw-Maut. Die Landeschefs von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Laschet und Strobel, üben offen Kritik. Und die Union hat ein neues Streitthema, das, wie Katrin Brandt berichtet, inzwischen auch die Kanzlerin erreicht hat.
Die Kanzlerin kümmert sich um die Krisen des Kontinents. Die Kabeleien der Kollegen kommentiert sie kühl.
Es wird sicherlich auch eine muntere Diskussion geben, aber wir haben auch den Koalitionsvertrag und ich denke, zu dem stehen alle.
Die muntere Diskussion um die Pkw-Maut ist schon in eine hämische, polemische umgeschlagen, die per Fernduell über die Medien ausgetragen wird. CSU-Generalsekretär Scheuer warf den Parteifreunden von der CDU heute vor, ein peinliches Sommertheater zu veranstalten, das von tiefer Ahnungslosigkeit zeuge. Und Ilse Aigner, Wirtschaftsministerin in Bayern, pflichtete bei, man könne nicht gleichzeitig den maroden Zustand der Straßen beklagen und sich nicht um die Finanzierung kümmern. Was Armin Laschet, Chef der CDU in NRW, zurückweist. Er versicherte heute, zum Koalitionsvertrag zu stehen. Was ihm aber nicht passt, sind die konkreten Pläne von Verkehrsminister Dobrindt und ihre Folgen für die Grenzregionen.
Wenn man ein Eintrittsgeld nach Deutschland demnächst verlangt, also nicht auf Autobahnen, sondern auf jeder Stadtstraße, jeder Kreisstraße, dann werden viele Gäste aus Niederlanden, aus Belgien, auch aus Luxemburg, nicht mehr nach Nordrhein-Westfalen kommen. Der Einzelhandel wird große Nachteile erleiden. Und das ist ein Rückfall in eine Zeit, als es Grenzen gab,
sagte Laschet heute in der ARD. Während ursprünglich immer nur von einer Autobahnmaut die Rede war, hatte Verkehrsminister Dobrindt vor den Ferien erklärt, er wolle eine Maut für alle Straßen. Die CDU in NRW will diese Totalmaut, wie Laschet sie nennt, nicht hinnehmen. Erst will die Landtagsfraktion in Düsseldorf ihr Nein formulieren. Dann wird Armin Laschet in Berlin erwartet, um mit der Landesgruppe des Bundestages den Protest voranzutreiben. Die Kanzlerin dürfte sich unterdessen auch deshalb bedeckt halten, weil sie die Hauptprobleme der Pkw-Maut ganz woanders sieht.
Es wird zurzeit in Brüssel und mit der Europäischen Kommission geprüft, ob das Konzept des Bundesverkehrsministers europakonform ist, und das ist für mich jetzt erstmal der wichtigste Schritt, das hinzubekommen, und dann diskutieren wir in Ruhe weiter.
Aus Berlin war das Katrin Brandt. Was Armut bedeutet, lässt sich kaum in den dürren Zahlen der Statistik ausdrücken, aber immerhin geben solche Daten einen Anhaltspunkt. Wer als Alleinstehender weniger als 980 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt als von Armut bedroht. So jedenfalls das Statistische Bundesamt. Seit der deutschen Einigung wird in solchen Zahlen auch das Gefälle deutlich, das nach wie vor besteht zwischen den Einkommen in Deutschland West und denen in Deutschland Ost. Aber wenn man genauer hinschaut, ist dieses Gefälle geringer geworden, sagt jedenfalls eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Einzelheiten hat Johannes Frevel.
Als arm gilt, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft IW hält in einer Studie jedoch dagegen, entscheidend sei nicht die absolute Höhe des Einkommens, sondern die Kaufkraft. Ein Beispiel: Vor allem wegen der hohen Mieten braucht ein Single in München monatlich 1030 Euro, um sich das Gleiche leisten zu können, was anderswo im Bundesdurchschnitt nur 870 Euro kostet. IW-Chef Michael Hüter argumentiert:
Jedermann ist klar, dass ein Euro in München weniger wert ist als in Greifswald oder auch als in Gelsenkirchen, weil die Preisniveaus unterschiedlich sind, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Mieten. Und wer Armut ernst nimmt, der muss die konkrete Lebenssituation der Menschen betrachten. Deswegen macht es nicht wirklich viel Sinn, einen einheitlichen Einkommenswert zu nehmen, sondern der muss in den Regionen nach der Kaufkraft korrigiert werden.
Folgt man dem, dann verschwindet 25 Jahre nach dem Mauerfall das Ost-West-Einkommensgefälle wegen geringerer Mieten im Osten, kaufkraftbereinigt nahezu wie von Zauberhand. Brandenburg, das kaufkraftstärkste der neuen Bundesländer, kann in Sachen regionaler Armut so fast mit gut verdienenden Hamburgern gleichziehen. Denn dort in den Städten entwickle sich ein wachsendes Armutsrisiko, betont Hüter.
Dort haben wir die Risikogruppen in besonderer Bedeutung. Das sind Arbeitslose, das sind Alleinerziehende, Alleinstehende und Personen mit Migrationshintergrund. Die bündeln sich dort aus vielerlei Gründen.
Betrachtet man nur die preisbereinigte Kaufkraft der Einkommensbezieher und klammert Arbeitslose aus, dann schrumpft die Kaufkraftkluft zwischen Ost und West nach IW-Rechnung auf gerade noch 1%. Die Konsequenz: Nach dem Auslaufen des Solidarpakts II 2019 muss weniger Geld nach Osten oder in ländliche Regionen, dafür mehr in Städte gepumpt werden, fordert Hüter.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich weiter ein. Der wichtige IFO-Index, der die Erwartungen der Unternehmen abfragt, gab jetzt wieder nach. Zum vierten Mal in Folge. Grund dafür ist offenbar die Weltlage, wie das IFO-Institut mitteilte. Aus München, Ralf Schmidberger.
Die politischen Krisen wie etwa in der Ukraine und im Irak drücken weiter auf die Stimmung in den deutschen Unternehmen. Die 7000 vom IFO-Institut befragten Firmen beurteilen ihre Lage und auch die Aussichten erneut skeptischer als vor einem Monat. Besonders im Export läuft es nicht mehr so gut. Insgesamt zeigt sich aber ein gemischtes Bild bei den Branchen, sagt IFO-Forscher Klaus Wohlrabe.
Generell, wenn man schaut, ist die Investitionsgüterbranche halt eher pessimistisch. Die Konsumgüterindustrie, weil das binnenwirtschaftliche Klima ist weiterhin sehr gut, ist optimistisch und schaut positiv in die Zukunft. Im Einzelhandel ist man eher etwas skeptisch. Was gut läuft, ist zum Beispiel die Baumärkte. Und die chemische Industrie war ein positiver Ausreißer in diesen etwas negativeren Zahlen.
Das IFO-Institut geht nun davon aus, dass nach dem schwachen zweiten Quartal die deutsche Wirtschaft auch im laufenden dritten Quartal nicht wachsen wird. Im Gesamtjahr rechnen die Münchner Forscher aber weiterhin mit einem Wachstum von 1,5%, was deutlich mehr ist als im vergangenen Jahr.
Eine Invasion, ein Bruch des Völkerrechts. Mit sehr scharfen Worten reagierte die Führung der Ukraine, als Russland einen Hilfskonvoi über die Grenze ins Land schickte, ins Gebiet der Separatisten, und das ohne die Zustimmung der Regierung in Kiew. Der Konvoi ist gerade erst zurück, da legt Moskau schon nach. Russland schickt eine zweite Wagenkolonne in die Ostukraine. Aus Kiew, Ludger Kazmierschak.
Vor dem morgigen Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine in Minsk nehmen die Spannungen zwischen den beiden Ländern zu. Obwohl der erste russische Hilfskonvoi nach Lugansk vor ein paar Tagen schon für reichlich Ärger und internationale Proteste gesorgt hatte, kündigte Außenminister Lavrov heute in Moskau an. Wir wollen Absprachen über einen zweiten Hilfskonvoi treffen, der die gleiche Route nehmen soll wie der erste, wieder unter Einbeziehung der ukrainischen Zollbehörden. Wir finden, das sollte möglichst schnell passieren, wenn es nach uns geht, noch diese Woche. Aus ukrainischer Sicht eine Provokation, zumal der große Nachbar nicht nur Hilfsgüter in die Ukraine zu schicken scheint. Andrei Lysenko, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, berichtete heute in Kiew zum wiederholten Mal von einem Versuch der russischen Seite, die Rebellen in der Donbass-Region mit Waffen zu beliefern. Um 5.20 Uhr heute Morgen hat in der Nähe von Novoassowsk im Süden des Landes ein Konvoi mit russischer Militärtechnik die Grenze der Ukraine passiert. Es waren 10 Panzer, 2 Panzerwagen und 2 Lastwagen. Unsere Grenzschützer haben den Großteil der Kolonne stoppen können. Vom Territorium der Russischen Föderation aus wurde außerdem Richtung Novoassowsk geschossen. Ein Separatistenführer hat die Meldungen über Waffennachschub aus Russland zwar zurückgewiesen, Lysenko ist aber davon überzeugt, dass die prorussischen Milizen versuchen, rund um Mariupol eine zweite Front gegen die Regierungstruppen zu bilden. Die ukrainische Armee hatte die Hafenstadt erst vor 2 Monaten zurückerobert. Schwere Kämpfe werden weiterhin aus Donetsk und Lugansk gemeldet. Dass in Donetsk gestern 50 ukrainische Kriegsgefangene von Separatisten öffentlich vorgeführt und gedemütigt worden waren, hat weltweit Abscheu und Empörung ausgelöst. Die Soldaten mussten sich von einer aufgebrachten Menge als Faschisten beschimpfen und mit Eiern und Flaschen bewerfen lassen. Die Kehr- und Reinigungsmaschinen, die den zynischen Marsch begleiteten, sollten deutlich machen, dass die Gefangenen für die Rebellen nichts anderes als Dreck sind. Russlands Außenminister Lavrov fand das alles nicht so schlimm. Ich habe diese Parade gesehen und dabei nichts feststellen können, was auch nur ansatzweise auf eine Erniedrigung hindeutet. Wieder so ein Satz, der wenig Hoffnung macht auf einen diplomatischen Erfolg beim Präsidententreffen morgen in Weißrussland.
Es sollte eine würdevolle Trauerfeier werden. Darum hatte der Vater von Michael Brown gebeten. Auch Demonstrationen sollten die Ruhe nicht stören. 18 Jahre alt wurde sein Sohn, bevor er in der amerikanischen Kleinstadt Ferguson erschossen wurde. Vor 2 Wochen selbst unbewaffnet von einem weißen Polizisten. Seitdem ist die Stadt in Aufruhr. Heute wird Michael Brown in St. Louis zu Grabe getragen. Zur Trauerfeier kamen mehrere tausend Menschen. Dagmar Pepping berichtet.
Die Baptistenkirche in St. Louis war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mehr als 2000 Menschen hörten Geistlichen und Familienmitgliedern zu, als sie an Michael Brown erinnerten. Mehrere große Fotos des 18-Jährigen standen vor dem Sarg. Seine Mutter Leslie McSpadden und zahlreiche Angehörige trugen rot. Sein Vater Michael Brown Senior hatte die Bevölkerung in Ferguson gebeten, an diesem Tag der Beisetzung nicht zu protestieren. Unter den Gästen bei der Trauerfeier waren Regisseur Spike Lee, der Bürgerrechtler Al Sharpton und die Eltern von Trayvon Martin, einem ebenfalls unbewaffneten schwarzen Jugendlichen, der 2012 in Florida von einem weißen Nachbarschaftswachmann erschossen worden war. Der Gouverneur von Missouri, Jay Nixon, nahm dagegen nicht an der Trauerfeier teil, aus Rücksicht auf die Familie des getöteten Teenagers, wie er mitteilte. Das Weiße Haus schickte eine Delegation mit 3 Vertretern nach St. Louis, allerdings keine hochrangigen Regierungsmitglieder. Im Anschluss an die mehrstündige Trauerfeier wird Michael Brown auf einem nahegelegenen Friedhof in St. Louis beigesetzt.
Soweit der Bericht von Dagmar Pepping und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.